Meine Damen und Herren, Holmer von Dittfurt braucht man nicht mehr vorzustellen. Mit seinen Erfolgsbüchern Kinder des Weltalls und Im Anfang war der Wasserstoff hatten wir ihn als Gesprächspartner in unserer Sendereihe und als Moderator der Fernsehserie Querschnitt wurde er einem großen Publikum bekannt. Um was es sich in dem heute zu besprechenden Bändchen Zusammenhänge aus dem Hoffmann und Krampe Verlag handelt, deutet der Autor selbst in der Nachbemerkung an. Das heißt dort: Die in diesem Band enthaltenen Essays erschienen ursprünglich in den Jahren 1964 bis 1971 in der für Ärzte herausgegebenen Zeitschrift Naturwissenschaft und Medizin und damit praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Sie alle stellen den Versuch dar zu zeigen, dass die Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen Problemen und Resultaten nichts anderes ist als eine besondere Form der Suche nach dem Sinn menschlicher Existenz. Dass Naturwissenschaft einem auch heute noch verbreiteten Vorurteil zum Trotz nur eine Fortsetzung der Philosophie mit anderen Mitteln ist. Unter diesem Aspekt, schreibt der Autor, erscheinen mir die hier erstmals zusammengefassten Beiträge von unverminderter Aktualität, ungeachtet der Tatsache, dass sie gelegentlich an Begebenheiten anknüpfen, die einige Jahre zurückliegen. Ehe wir, Professor von Dittfurt, nun darauf kommen, was denn eigentlich die verschiedenen Artikel und Artikelchen des Buches verbindet, was also den Titel Zusammenhänge rechtfertigt, möchte ich gerne mit einem Abschnitt beginnen, den Sie Wunder sind natürlich überschrieben haben. Wörtlich heißt es: 1872 hielt der Berliner Physiologe Émile Dubois-Raymond vor einer Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Leipzig einen Vortrag mit dem Titel »Über die Grenzen des Naturerkennens«. Dieser Vortrag endete mit einem Wort, das seitdem in der Geschichte der Naturwissenschaften zum geflügelten Wort wurde und das dem Redner vor 100 Jahren weite Popularität und einen Applaus einbrachte, den er selbst für übertrieben und nicht recht erklärlich hielt. Dubois-Raymond war einer der führenden Repräsentanten der sogenannten physikalischen Richtung in der Physiologie, jener Richtung also, die sich das Ziel gesetzt hatte, alle Lebensvorgänge durch physikalische und chemische Gesetze zu erklären. In seinem Leipziger Vortrag hob Dubois-Raymond aber zwei Naturphänomene heraus, die er für Ausnahmen hielt. Was Materie sei und worauf das menschliche Bewusstsein beruhe, das werde sich, so erklärte der Redner, niemals wissenschaftlich erklären lassen. Und dann folgte das Wort, das seitdem wieder und wieder zitiert worden ist: Ignorabimus. Wir werden es niemals wissen. Ja, Herr Professor von Dittfurt, was verbirgt sich eigentlich hinter dieser Verzichterklärung eines führenden Naturwissenschaftlers und vor allem gilt sie in dieser Form heute noch?
Nein, sicher nicht. Ich glaube, dass dieser Vortrag, der ziemlich genau 100 Jahre zurückliegt, der wurde 1872 gehalten in Halle, dass dieser Vortrag sehr schön deutlich machen kann und gerade diese Pointe des Ignorabimus, wie sehr sich das wissenschaftliche Denken geändert hat. Denn genau genommen ist dieses Ignorabimus vom Vortragenden vollkommen anders gemeint gewesen, als vom Publikum verstanden wurde. Mhm. Die scheinbare Bescheidenheit dieses Ignorabimus bedeutet genau betrachtet eine, uns jedenfalls erscheint es heute so, ich will Dubois-Raymond damit nichts vorwerfen, als eine, bei genauer Betrachtung, als eine erstaunlich arrogante Einstellung. Mhm. Denn Ignorabimus bezieht sich ausdrücklich auf die Materie und das Bewusstsein. Das werden wir nie wissenschaftlich erklären können. Mit anderen Worten war dieser Gelehrte damals überzeugt, dass sich alles andere, was es in der Welt gibt, grundsätzlich wissenschaftlich erklären lassen müsse. Und das glaubt heute kein ernstzunehmender Wissenschaftler mehr.
Nun gilt es wahrscheinlich heute noch, also viele Menschen meinen, sie müssten sich zwischen zwei Möglichkeiten der Weltdeutung entscheiden, zwar zwei Möglichkeiten, die sich gegenseitig ausschließen.
Richtig. Das Publikum hat es nun wieder anders verstanden. Damals war die gebildete Öffentlichkeit der Ansicht, die Welt ist im Ganzen naturwissenschaftlich erklärbar und in dem Maße, in dem sie erklärt wird, wird sie sozusagen weniger wunderbar gemacht. Mhm. Verschwinden die Wunder, verschwindet das Bewundernswerte aus der Natur, übrig bleibt, ich will es mal krass formulieren, eine berechenbare Maschine. Und das ist, obwohl mancher Gebildete gerade in unserer abendländischen Zivilisation und Kultur heute noch diesem Gedanken anhängt, das ist heute auch nicht mehr richtig. Denn wir haben längst erstens gelernt, dass sich die Welt im Ganzen ganz sicher nie wissenschaftlich wird erklären lassen. Und zweitens, dass das, was wir wissenschaftlich erklärt haben, nur eine Fülle neuer Fragen aufwirft. Ich darf mal so formulieren, die Zahl der Welträtsel nimmt im Verlauf des wissenschaftlichen Fortschritts zu und nicht ab, wie Dubois-Raymond noch voraussetzte.
Nun, aber dieser ersten Möglichkeit der Weltdeutung, nämlich die Welt sei rational, vernünftig erklärbar, und zwar total erklärbar, steht die andere Möglichkeit gegenüber, die heute noch auch in Zeitung veröffentlichten Diskussionen gelegentlich auftritt. Es werden immer Rätsel übrig bleiben, die sich einfach dem menschlichen Verstand, der Vernunft entziehen. Und hier ist also die Einbruchstelle des religiösen Bereichs. Und wenn so argumentiert wird, dann meistens in der Verteidigung eben dieses religiösen Bereichs, der, wie ich meine, im Grunde gar nicht angegriffen, gar nicht tangiert wird durch exakte Naturwissenschaften.
Ich bin Ihrer Meinung. Und zwar deswegen nicht. Ich finde es nicht gut, ich darf es mal so formulieren. Wenn man sich auf den Standpunkt stellt, dass der liebe Gott in der Welt nur dort anwesend sein kann, in den Bereichen, in die die Naturwissenschaft noch nicht eingedrungen ist, dann macht man, ich drücke es jetzt mal ganz drastisch aus, den Herrschaftsbereich des lieben Gottes in seiner eigenen Schöpfung davon abhängig, wie weit zufällig die Biochemie in einem bestimmten Gebiet vorwärtsgeschritten ist. Das ist eine groteske Situation, eine groteske Missdeutung. Religiös gesprochen, wo anders kann Wissenschaft stattfinden als innerhalb der Forschung, als innerhalb der Schöpfung? Mhm. Alles ist ja Schöpfung. Und jetzt wieder rein zurück in den Bereich der wissenschaftlichen Sprache. Die religiöse Interpretation der Wirklichkeit wird durch wissenschaftliche Tätigkeit in Wirklichkeit an keiner Stelle tangiert, deswegen nicht, weil wir die Dinge ja dadurch erklären in der Wissenschaft, dass wir sie auf Ursachen, die hinter dem Augenschein liegen, die wir bisher nicht gesehen haben, zurückführen. Aber diese Ursachen selber sind ja nun auch nichts rational Greifbares, sondern bedürfen ja ihrerseits wieder der Erklärung. Mhm. Ich darf Sie darauf hinweisen, gerade das Beispiel Dumas-Raymond spricht die Materie an. Da könnte man vordergründig denken, da sieht man, wie der große Mann geirrt hat, gesagt, was Materie ist, werden wir nie erklären. Bitteschön, heute wissen wir Atome, wir kennen den Aufbau der Atome, wir kennen sogar den Aufbau des Atomkerns. Wir wissen von den Elementen über die Elementarteilchen, sogenannten Nukleonen und so weiter. Ja, aber wenn Sie sich moderne kernphysikalische Literatur anschauen, dann werden Sie sehen, dass man im Moment gerade sich verzweifelt den Kopf drüber zerbricht. Was sind denn diese Elementarteilchen eigentlich? Die sind nicht Korpuskeln, die sind nicht Materie, haben von beidem einiges. Sie verstehen, was ich meine.
Ja, ja.
Wir dringen immer tiefer ein, aber je tiefer wir in die Welt wissenschaftlich eindringen, umso größer werden die Probleme, umso rätselhafter werden die Fragestellungen. Ein einziges konkretes Beispiel noch dazu, gerade Kernphysik wieder. Denken Sie an diese riesigen Teilchenbeschleuniger. Mhm. Für einen Fortschritt über das jeweils Gewusste hinaus wird der Aufwand immer größer. Die neuen Teilchenbeschleuniger haben also Radien, das nähert sich jetzt also schon Kilometerdimensionen.
Sie schreiben, Herr Professor von Dietfurt, es wird immer deutlicher durch die moderne Naturforschung nämlich, dass sich die Natur schon dicht hinter ihrer sichtbaren Oberfläche unserer Anschauung zu entziehen beginnt, und zwar ebenso im subatomaren Bereich wie in den unterkosmologischen Aspekten. Das heißt, man kann zwar eine ganze Menge davon erforschen, nur vorstellbar ist es mit den Mitteln, die uns von der Natur gegeben worden sind, unseren Anschauungskategorien, vorstellbar ist es also nicht.
Sehen Sie, unser Gehirn ist von der Natur, das habe ich auch in irgendeiner anderen Stelle in dem Buch, von der Natur nicht entwickelt worden, um die Welt zu erkennen, sondern um uns als biologischen Wesen das Überleben auf der Oberfläche dieses Planeten mit seinen besonderen irdischen Bedingungen zu ermöglichen. Das Gehirn hat andererseits einen so großen Grad der Komplikation, Kapazität erreicht, dass wir jetzt es diesem ursprünglichen biologischen Zweck entfremden können und uns damit beschäftigen können, was eine Milchstraße ist, was ein Quasar ist und was ein Atomkern ist. Die Natur hat es gar nicht so gemeint. Aber so wie mit einem Computer, der groß genug ist, plötzlich Schach gespielt werden kann, obwohl er dafür gar nicht gebaut ist, so können wir unser Gehirn für diesen Zweck einsetzen. Das geht jetzt aber nur bis zu einer gewissen Grenze. Die Welt ist größer, als dem Inhalt unseres Gehirns entspricht. Alles andere wäre ja ein sehr merkwürdiger Zufall. Und die Grenze spüren wir eben nicht dadurch, dass wir bums irgendwo an eine Wand stoßen, wo es nicht weitergeht, sondern die Dinge verlieren sich im Unvorstellbaren. Wo auch immer wir wissenschaftlich hinter die Fassade des Augenscheins vorstoßen, da wird es immer abstrakter, immer schwieriger. Das ist einer der Gründe für die ungeheure Kompliziertheit und Schwerverständlichkeit der wissenschaftlichen Fachsprache. Das ist nicht einfach die Arroganz des Wissenschaftlers, der sich elitär durch eine Kunstsprache abschließen will von der Öffentlichkeit, sondern er hat es eben mit Phänomenen zu tun, die nicht zur naiven, natürlichen Erfahrung gehören und für die deshalb unsere Alltagssprache überhaupt gar keine Begriffe hat. Mhm.
Ich möchte hier noch eine Pointe einschieben, die natürlich auch aus Ihrem Buch kommt. Und ich glaube, sie trifft ganz gut, was wir im ersten Teil unserer Unterhaltung wenigstens angedeutet haben, nämlich den scheinbaren und sich hartnäckig haltenden Gegensatz, den etwa Peter Bamm in seinem Essayband bringt, den angeblichen Gegensatz zwischen der Wahrheit der christlichen Offenbarung und auf der anderen Seite der Wahrheit der Wissenschaft. Und Sie schreiben dazu, also, dass es auch ideologisches Kurtome gibt. Nicht Kurtome, sind Ausscheidungen.
Nein, Kurtome sind...
Verdunklungen, ja.
Sind Gesichtsfeld,
Einschränkungen des Gesichtsfeldes, ja, richtig, ja.
Der gute Peter Bamm läuft auf dem Gebiet mit der Augenklappe rum, nicht wahr? Er betrachtet alles durch das humanistische, geisteswissenschaftliche Auge sozusagen und fühlt sich, dass es eine seltsame Zwangshaltung der deutschen Bildungstradition, fühlt sich verpflichtet, das andere zuzukneifen. Er fühlt sich verpflichtet, alles, was naturwissenschaftlich ist und was also mit der Materie sich beschäftigt, für inferior zu halten, für etwas, was mit der eigentlichen Bildung nichts zu tun hat. Ich darf es mal so formulieren, wenn man bei uns gebildet sein will, muss man wissen, wer Homer war, muss man wissen, wer Thomas von Aquin war und muss man wissen, wer Kant gewesen ist. Das ist richtig und dass die Forderung besteht zu Recht. Aber das Seltsame ist, dass man bei uns für gebildet gelten kann und dass man auch nur die leiseste Ahnung hat, was Newton eigentlich für eine geistige Revolution bedeutet hat oder Darwin oder Einstein. Es gibt sogar immer noch Bildungsbürger, die damit kokettieren, dass sie davon keine Ahnung haben. Die also stolz darauf sind, dass sie einäugig durch die Gegend laufen.
Meine Damen und Herren, vielleicht fühlen Sie schon durch die ersten Überlegungen, die hier so angeklungen sind, angeregt, sich in unserem Gespräch mit Fragen an den Autor heute Morgen, mit Fragen an Heumar von Dittfurt, der in einem Studio des Norddeutschen Rundfunks in Hamburg sitzt, zu beteiligen. Und wenn Sie das tun möchten, dann rufen Sie uns doch bitte hier in Saarbrücken an. Unsere Nummer ist Saarbrücken mit der Vorwahl 0681. Die direkte Nummer unseres Studios ist 60 26 26. Fragen zum gesamten Gebiet der Naturwissenschaft. Heute Morgen Fragen an Heumar von Dittfurt. Und unsere Nummer Saarbrücken 60 26 26. Vielleicht kommen wir doch nochmal auf den guten Du Barrymont zurück und auf seine Kernfrage. Wie ist eigentlich... oder eine der Kernfragen überhaupt, glaube ich, in heutigen naturwissenschaftlichen Überlegungen. Wie ist es eigentlich mit der Grenze zwischen der anorganischen, der bewusstlosen Materie und der lebenden, beseelten Substanz? Ist das so, wie es gemeinhin sich vorgestellt hat, dass irgendwo also ein Bruch da ist oder ein Sprung notwendig ist, um von der einen Form zur anderen Form zu gelangen?
Ja, das hat man jahrhundertelang geglaubt. Und eine der zentralen und faszinierenden Erkenntnisse, keine plötzliche, konkretes, einzelnes Ergebnis, sondern eine der grundsätzlichen Einsichten der modernen Naturforschung ist es, glaube ich, dass alle diese Grenzen in der Wirklichkeit nicht existieren. Sondern dass wir uns diese Grenzen eingeredet haben, weil wir angesichts der ungeheuren Kompliziertheit der Aufgabenstellung eben gezwungen waren, die Fragestellung in immer kleinere Portionen, Spezialgebiete zu zerhacken und dem einen eben, dem Astronomen, die Aufgabe zu delegieren, sich mit dem zu beschäftigen, was man da nachts über seinem Kopf sieht und dem anderen, dem Biologen, die Aufgabe zuzuweisen, sich um die Lebewesen auf der Erde zu kümmern, die keine Menschen sind. Nicht wahr? Schon in dieser Formulierung, die Lebewesen zu kümmern, die nicht Menschen sind, für den Biologen, das ist etwa die Wurzel gewesen für das dann sich für Jahrhunderte einrottende Missverständnis, dass wir Menschen mit der übrigen belebten Natur auf diesem Planeten überhaupt nichts zu tun haben. Im Grunde sind das methodische Notwendigkeiten gewesen, eine Verteilung der Aufgabe, weil man die total im Ganzen nicht in Angriff nehmen kann. Dazu ist sie viel zu groß.
Mhm. Nun, viele Zehntausende von Dittfurt haben ihre Bücher, die ich vorhin als Titel nannte, gelesen. Und für mich war zwar nicht überraschend, aber in dieser konsequenten Darstellungsform doch einigermaßen neu, der Satz, der sich auch in Ihrem neuesten Büchlein Zusammenhänge findet, nämlich, dass der Mensch nicht, wie immer wieder behauptet und hartnäckig wiederholt wird, dass der Mensch eben nicht das Ziel der gesamten Entwicklung des Lebens auf der Erde ist, dass er nicht, wie der Augenschein zu lehren schien, die Krone der Schöpfung sein kann, sondern Durchgangsstadium ist, Vorbereitung, Durchgangszwischenstadium, Zwischenglied für neue Entwicklungen, die noch nicht vor uns liegen, aber die nach uns kommen werden.
Ja, ich will versuchen, das ganz kurz anschaulich zu machen, was ich damit meine.
Da brechen doch für manche Zuhörer Welten zusammen.
Ja, nicht? Man muss verstehen, wie es gemeint ist. Ich will ja den jetzt existierenden Menschen keineswegs seiner Würde berauben. Ich meine nur Folgendes. Ich glaube, dass zu dieser Würde dazugehört auch die Einsicht in Folgendes. Die Geschichte des Lebens läuft auf der Erde ab seit etwa vielleicht 4,5 Milliarden Jahren. Ein unvorstellbarer Zeitraum. Und da hat es also eine ganz langsame Entwicklung gegeben, die zu immer komplizierteren Strukturen, Fortschritt zu immer komplizierteren Lebewesen mit immer höheren Funktionen. Und es ist ja, es gibt, also da ist gar kein Zweifel daran, ich kann darauf jetzt nicht eingehen, gar kein Zweifel daran, dass also unsere Vorfahren vor 20 und 100 Millionen Jahren davor ist recht, dass das also noch, dass das tierartige Vorfahren gewesen sind. Und jetzt ist nach 4,5 Milliarden Jahren sind wir plötzlich da. Ich will es mal besonders prononciert wieder formulieren, weil dann deutlicher wird, worauf ich raus will. Dann gibt es also uns heute mit dem Ost-West-Problem und mit dem Nahost-Problem und mit der UNO und mit den Entwicklungsländern und mit der Bevölkerungsexplosion, Umweltproblem. Sehen Sie, und wir leben oft, wenn wir darüber nicht nachdenken, so, als ob diese ganzen 4,5 Milliarden Jahre, die zurückliegen, nur dazu gedient hätten, um diese Gegenwart zu produzieren mit all dem, was ich eben aufgezählt habe. Mhm. Das ist natürlich ein fantastisches Missverständnis, denn es ist so, es gibt keinen Grund, der dagegen spricht, dass diese Entwicklung, die in der Vergangenheit so gewaltig abgelaufen ist und die wir jetzt gerade seit 100 Jahren erst dabei sind, Schritt für Schritt zu rekonstruieren, dass diese Entwicklung auch in Zukunft weiterlaufen wird. Mhm. Es mag noch so schwere Katastrophen auf der Erde geben. Die Lebensentwicklung irgendwie wird ja auf der Erde weiterlaufen. Mit anderen Worten, auch wenn wir uns nicht selber ausrotten, das ist die Hauptgefahr, dann wird sich auch unser Geschlecht so stark weiterentwickeln, dass in weiteren 500.000 Jahren die Menschen, die dann leben, mit uns, die wir heute existieren, so viel oder so wenig Ähnlichkeit haben wie wir mit dem Neandertaler.
Professor von Dittwart, kann es nicht sein, dass irgendetwas Vorwissenschaftliches in uns sich dagegen wehrt, wie Sie es auch übrigens in Ihrem Buch am Anfang war, der Wasserstoff ja darstellen, sich dagegen wehrt, und das, was wir nun Geist nennen, das, was wir unsere Seele nennen, Psyche nennen, unser Bewusstsein nennen, aus der Materie abzuleiten.
Ja,
das ist vorwissenschaftlich, aber scheint tief im Menschen verwurzelt zu sein. Es mag mit unserer sogenannten abendländischen Tradition zusammenhängen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber irgendwas wehrt sich doch.
Das kann man ziemlich genau angeben sogar. Es würde hier nur zu weit führen. Die Wurzeln reichen weit, weit zurück. Die Wurzeln reichen zurück bis zum Unterschied zwischen Plato und Aristoteles und bis zu Neuplatonikern. Und dann in der Scholastik, Thomas von Aquin, ist nochmal eine sehr entscheidende Weichenstellung. Mhm. Ich bin gezwungen, ja, wir sind zeitlich sehr beschränkt, das mit einer vereinfachenden Formulierung zusammenzufassen, so wie ich es in meinen Büchern ja auch immer wieder probiere. Ich glaube, dass man sagen kann, dass wir heute die Entdeckung machen, dass wir die Materie seit Jahrhunderten, wenn nicht noch länger, in einem grotesken Maße unterschätzt haben. Wir haben sie reduziert auf das, was der Ernst Bloch sehr drastisch genannt hat, auf eine Klotzmaterie. Und wir haben die Beziehung dieser Materie zu den übrigen Teilen der Welt und zu anderer Materie auf, auch wieder, um Ernst Bloch zu zitieren, auf Stoß und Druck reduziert. Das ist ein Unding, wenn man sich überlegt, wir sprachen ja eben kurz davon, wenn man in den Kern der Materie hinuntersteigt, ins Atom, in das Innere des Atoms, dann stößt man ja auf Eigenschaften, die an Kompliziertheit weit über das hinausgehen, so sehr, dass wir selbst mit den kompliziertesten modernen mathematischen und quantenmechanischen Formen das nicht vollständig erfassen können. Anders ausgedrückt, ich glaube, dass sich zeigen wird, dass der Geist sich ergeben hat als das Resultat einer Weiterentwicklung der Materie, aber dass wir in dem gleichen Maße eben feststellen werden, dass die Materie nicht im Sinn des Vulgärmaterialismus eben nur eine Klotzmaterie ist, sondern dass diese Materie Potenzen in sich enthalten hat.
Sie schreiben, dass die Materie ihrerseits geistige Qualitäten hat.
Jawohl, ihrerseits von Anfang an geistige Potenzen gehabt hat. Das ist übrigens eine Anschauung, die den alten griechischen Naturphilosophen eine Selbstverständlichkeit gewesen ist und auch noch solchen Männern wie etwa Giordano Bruno, der also im Zentrum der katholischen Kirche stand, wenn er dann eben wegen seiner naturwissenschaftlichen Ketzereien schließlich auch verbrannt worden ist, aber ein tief religiöser Mensch jedenfalls. Ich will damit nur andeuten, dass also die Möglichkeit, dass sich der Geist aus der Materie entwickelt hat, ich darf es mal so formulieren, Es ist so furchtbar schwer, darüber heute zu sprechen, weil der Begriff der Materie bei uns und des Materialismus bei uns in einer so fürchterlichen Weise vorbelastet ist, dass sofort sich immer falsche Assoziationen einstellen. Weil alle Leute dann sofort, Sie verstehen, was ich damit sagen will, die Materie materialistisch missverstehen.
Ja, meine Damen und Herren, an dieser Stelle noch einmal die Einladung, sich mit Fragen an den Autor, mit Fragen an Professor Heumer von Pittfurcht an unserem Gespräch zu beteiligen. Unsere Nummer ist Saarbrücken 60 26 26. Und hier ist der erste Anruf.
Welche Rolle kann die Kybernetik spielen, um die auf der einen Seite geisteswissenschaftlich und auf der anderen Seite die naturwissenschaftlichen Kontroversen zu verbinden?
Eine sehr gute Frage. Der Fragende weiß ganz offensichtlich, dass die Kybernetiker ja schon sich bemühen, seit Norbert Wiener spätestens, um diesen Brückenschlag. Und tatsächlich ist, um dieses berühmte Wort Norbert Wieners zu zitieren, tatsächlich kann man ja die Geburtsstunde der, sagen wir mal lieber, der Informationstheorie, Kybernetik ist ja gewissermaßen die technische Anwendung, dann der Informationstheorie, kann man gleichsetzen mit dem Augenblick, in dem erstmals in der Wissenschaftsgeschichte neben den beiden Grundfaktoren Materie und Energie ein dritter gleichbedeutsamer Faktor gefunden worden ist, nämlich die Information. Mhm. Das ordnungsstiftende Element, das zwischen diesen anderen Faktoren vermittelt. Das hat dann in einer, das ist jetzt die Geschichte sozusagen der letzten 20, 30 Jahre, es hat dann vorübergehend sehr euphorische, sehr optimistische Vorstellungen gegeben. Sie erinnern sich alle an die inzwischen schon wieder abflauenden Ideen, dass es also gelingen müsste, mit kybernetischen Einrichtungen psychische Vorgänge zu vermitteln und dann dadurch zu zeigen, eben, dass naturwissenschaftlich-technisches und geistiges sich also in einer unmittelbaren Beziehung darstellen lässt. Die Dinge sind sehr viel komplizierter und über diese Versuche, um diese Versuche ist es sehr still geworden. Tatsache ist aber, dass jedenfalls die Beschäftigung mit der Informationstheorie dass die Informationstheorie sich in gleicher Weise fruchtbar, wenn man es kritisch macht, auf geisteswissenschaftliche und naturwissenschaftliche Phänomene anwenden lässt. Mhm.
Und interessant ist auch, dass eigentlich beide Zweige der modernen Naturwissenschaft, nämlich die Kybernetik, von der eben die Rede war, und auch die Biochemie, beide eins gemeinsam haben. Sie ignorieren die ja früher für selbstverständlich gehaltene Grenze zwischen lebender und toter Materie.
Ja, das ist richtig. Helfen Sie mir bitte mal eben, auf welcher Seite steht das jetzt?
Ich will gerade auf Seite 8.
Auf Seite 8,
ja, danke nämlich schön. Genau an dem Kapitel, wo also von Kybernetik und Biochemie der Grenze zwischen anorganischer und lebender, beseelter Substanz die Rede ist.
Ja, der Biochemiker, das ist sehr wichtig. Der Biochemiker stellt eben fest, wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass diese Grenzen, die wir immer ziehen zwischen Molekularbiologie und biologischer Systematik und von da aus dann meinetwegen, um einen großen Sprung zu machen zur Astronomie und von da, um wieder einen großen Sprung zu machen zur genetischen Anthropologie, also zur biologischen Betrachtung der Entstehung des Menschen, dass alle diese Grenzen in einer Wirklichkeit gar nicht existieren. Die Natur ist eine, die Welt ist geschlossen. Es gibt nicht auf der einen Seite eine kosmische Entwicklung, die mit uns auf der Erde nichts zu tun hat und bei uns eine biologisch-planetarische Entwicklung, die sich unabhängig abspielte von dem, was im Kosmos passiert. Über die ersten Zusammenhänge, die da aufgedeckt worden sind, habe ich ja in meinem ersten Buch mich ausführlich geäußert. Diese ganzen Grenzen, die sind, ich habe sie mal an anderer Stelle verglichen, in diesem Essay verglichen, die sind zu vergleichen mit dem Gradnetz auf einer Wanderkarte. Nicht? Wir ziehen da ein Gradnetz, um uns die Übersicht zu erleichtern in der Fülle der Details der Landschaft und der Erdoberfläche. Und wenn man jetzt aber losmarschiert auf der Straße in der Landschaft selber und dann anfangen würde, in der Natur nach diesem Gradnetz zu suchen, dann fällt man sich im Grunde genauso töricht und genauso uneinsichtig wie wir, wenn wir jetzt glauben, weil wir gezwungen sind, die Forschung zu zerlegen in Biochemie und systematische Biologie und Zoologie und Molekularbiologie, dass es diese Grenzen in der Natur auch gibt. Anders ausgedrückt, zurück zu Ihrer Ausgangsfrage, die reale Geschichte der Evolution hat eben kontinuierlich über die Entstehung einfacher organischer, komplizierterer organischer Verbindung und so weiter zur Entstehung lebender Strukturen, damit zu Lebewesen geführt. Lassen Sie mich eins, darf ich vielleicht noch dazu sagen, an dieser Stelle sofort, weil da auch sofort wieder ein Missverständnis einhakt. Das heißt nicht, dass das Leben nichts anderes ist als ein physikalischer Vorgang. Das heißt es nicht. Das ist eine höhere Ebene mit ihren eigenen Gesetzen und mit völlig neuen Dimensionen und Horizonten. Nur in der Entwicklung ist das eine aus dem anderen entstanden.
Dann wirft das Ganze eine Menge von Fragen auf, und ehe ich meine Fragen an Sie richte, sollen Hörer fragen. Der nächste Anruf, bitte.
Herr Professor, vor etwa einem Jahr schrieben Sie im Kosmos von dem sogenannten mariottischen Fleck, dem Loch im Sehbereich des Menschen. Sie hoben diesen Vorgang dann aus dem Physiologischen auf die Ebene des Geistigen und zeigten an verschiedenen Beispielen auf, dass es diesen blinden Fleck auch in der Forschung und auch in allen anderen Bereichen gibt. Die Bundeswehr, so sagten Sie, könnte mit dem Gegenwert eines einzigen Panzers ein Institut zur Konfliktforschung einrichten. Kam daraufhin eigentlich ein Echo?
Ja, ich erinnere mich an den Vorschlag. Nein, ich habe kein Echo gehört, aber ein kollegial bekannter Journalist in Stuttgart hat sich dafür interessiert, ins Verteidigungsministerium geschrieben, und er hat die Antwort bekommen, ob das so stimmt und ich habe nichts gehört, hat bekommen, dass dieser Vorschlag inzwischen dort ernsthaft diskutiert wurde.
Wäre sehr erfreulich. Der Bundeswehr würde es nicht so schwer fallen, auf ein oder vielleicht zwei dieser gepanzerten.
Nein, und ich finde diese Idee deshalb einfach so wichtig, weil sie eben unsere, wir sind jetzt plötzlich im politisch-gesellschaftlichen Bereich, aber das hängt ja, das
hängt
ist
alles zusammen,
auch, die,
ich,
auch die Natur, wollte ich gerade sagen, spielt sich ja nicht im luftleeren Raum ab. Wissen Sie, ich finde es deswegen so wichtig, weil ich glaube, dass wir eine Bundeswehr haben, nicht um andere Leute zu überfallen, sondern dass wir eine Bundeswehr haben, weil es eben viele, viele Armeen auf der Welt gibt und weil man nicht sicher sein kann, dass eine dieser fremden Armeen nicht irgendwann plötzlich mal einer unerwünschten Autorität in die Hand fällt und uns dann gefährden könnte. Dass unsere Bundeswehr also rein defensive Aufgaben hat. Ich glaube, dass man, und dann ist immer die Gefahr, dass wenn man sich rüstet aus Angst, dass das nach außen auf den anderen als Bedrohung wirkt und dass es dann eine so wechselseitige psychologische Eskalation gibt. Das ist ja, zieht sich durch die ganze menschliche Geschichte.
Vielleicht hören Sie gerade übrigens das offene Fenster ein Flugzeuggeräusch. Das ist nun kein kriegerisches Flugzeug, das ist vom Verkehrsflughafen in Saarbrücken übrigens. Hier hat das Fenster nämlich offen stehen. Wenn Sie einverstanden sind, Herr Professor van Differt, gleich die nächste Hörerfrage.
In der Frankfurter Allgemeinen vom 20. Juni wurde ein Artikel Telefon zum Weltraum, kritische Anmerkungen zur Weltallkommunikationsbegeisterung veröffentlicht. In dem genannten Artikel wird der irische Physiker Bates zitiert, der aufgrund seiner Untersuchung zu dem Ergebnis kommt, dass die Zeit, bis zwei verbindungssuchende Zivilisationen in unserer Milchstraße sich finden, auf 10 Millionen Jahre oder mehr geschätzt werden muss. Was hat Herr Professor von Dittfurt hierzu zu sagen? Meine zweite Frage, lässt sich wissenschaftlich etwas darüber aussagen, wie nahe sich Sonnen im Zentrum unserer Milchstraße stehen können? Sind sie vielleicht nur Licht Monate oder Wochen voneinander entfernt?
Ja, über die erste Frage haben Sie ausführlich in einem Ihrer Bücher abgehandelt.
Ja, die Frage, interessant ist immerhin, also in diesem kritischen Brief, in dem es heißt, es würde 10 Millionen Jahre dauern, bis eine Zivilisation mit der anderen in der Milchstraße Kontakt aufnehmen könnte, bis die sich also sozusagen gegenseitig auf dem Funkwege entdecken. Und dazu möchte ich sagen, dass diese kritische Bemerkung mich insofern enorm freut, als sie doch insofern einen gewaltigen Fortschritt darstellt, weil man noch vor 10 Jahren, wenn man von dieser Möglichkeit nur gesprochen hätten, eben als Wissenschaftler disqualifiziert gewesen wäre und ausgelacht worden wäre. Soweit also, das darf ich vorausschicken, sind wir nun einmal, dass darüber immerhin ernsthaft geredet werden kann. Und jetzt kommt der nächste Einwand, es würde 10 Millionen Jahre dauern. Nun ja, das kommt ganz darauf an, was für Zahlen man zugrunde legt. Das kommt darauf an, für wie groß man die Dichte der Zivilisation in der Galaxie schätzt. Das hängt damit zusammen.
Die Galaxie ist ein Milchstraßensystem.
Wäre unser in diesem Fall also unser Milchstraßensystem. Ja, genau. Für wie dicht man die Zivilisationen, außerirdischen Zivilisationen dort hält. Und das hängt unter anderem davon ab, wie auffällig man Kontaktsignale, die also von einem anderen gefunden werden sollen, technisch einrichten kann. Nun, und da unsere technische Zivilisation inzwischen gerade 3 Generationen alt ist und da uns nichts hindert anzunehmen, dass sie einige 10.000 Jahre oder 100.000 Jahre dauern könnte, glaube ich, das ist ein rein technisches Problem. Diese Zahl 10 Millionen Jahre ist ganz willkürlich gewählt. Es kommt einfach auf die Zahlen an, die man einsetzt, von denen man ausgehen will.
Ja, das Dolle ist aber daran, und die Schwierigkeit liegt wohl darin, wenn ich es richtig verstanden habe, was ich nachgelesen habe, als Nicht-Naturwissenschaftler, wenn mich die Sachen sehr interessieren, wir sind eben so schrecklich asynchron im Weltall. Nicht? Wenn also heute ein Signal mit Funk, mit Lichtgeschwindigkeit, also in den Weltall, ins Weltall gesendet wird, dann kommt es also erst nach so und so viel Lichtzeit bei dem anderen an, und dass der ein Gegensignal dann absendet, dann kommt es wiederum mit einer fantastischen Verzögerung an, dass also Kommunikation eigentlich nur über Generationen hinweg möglich wäre.
Richtig.
Das ist ein ungeheuerliches Problem.
Ja, nun, da gibt es ja eine sehr gute Antwort drauf, finde ich jedenfalls. Sie stammt nicht von mir, deswegen darf ich sie loben.
Und trotzdem gut.
Nein, aber deshalb darf ich sagen, dass sie gut ist. Und zwar heißt die Antwort darauf, gut, wenn man Fragen stellt und muss damit rechnen, dass es wahrscheinlich einige Jahrhunderte dauern wird, bis man Antwort bekommt. Man wird ja nicht übers Wetter reden, nicht? Sondern man wird darüber reden, man wird auch nicht Frage und Antwort, sondern man wird, wenn der Kontakt da ist, werden beide anfangen, ihren Wissensbestand enzyklopädisch sozusagen mitzuteilen. Ihr Wissen über die Materie, ihr Wissen über ihren eigenen organischen Aufbau.
Da gibt es ja dieses Symboltäfelchen, das die Amerikaner ins Weltall hinausgeschickt haben,
nicht?
Mit der Größe einer menschlichen Figur und mit Symbolen darauf.
Eine sehr rührende, das ist diese Platte, die man auf dieser Pioneer-Sonde angebracht hat, die unser Sonnensystem verlassen wird. Da hat einer ein mich sehr rührender Einfall. Diese Pioneer-Sonde, also ein gewaltiges astronautisches Unternehmen, eine unbemannte Sonde, die also unser Sonnensystem, die den Jupiter jetzt gerade erforscht hat und die noch das äußere Sonnensystem durchdringt und die dann irgendwann in den nächsten Jahren also unser Sonnensystem, das ja auch schon viel größer ist, als die meisten wissen und sich klar machen, verlassen wird und dann in den leeren Weltraum treiben wird. Und hat einer gesagt, nun stellt euch mal vor, zufällig könnte es ja sein, dass die in ein paar Millionen Jahren irgendwo in einer ganz anderen Ecke unserer Milchstraße von irgendwelchen Wesen aufgegriffen wird und die haben das dann in der Hand und wissen nicht, was das ist und woher das kommt und was das soll. Mhm. Und um diese, wenn es überhaupt dazu kommt, Jahrmillionen in der Zukunft liegende Frustration nicht-irdischer Wesen, um die also zu beheben, hat man eine Platte angebracht, in der also ein Mann und eine Frau als Umriss gezeichnet sind und dann, Seraphin, ich kann auf dich eingehen, in einer sehr interessanten mathematischen physikalischen Symbolsprache eine ganze Fülle anderer Daten, dass man also genau ablesen kann, auch wenn man, nur wenn man logisch denken kann, daraus also ablesen kann, wann die Sonde wo gestartet ist.
Gut, jetzt zur nächsten Frage, bitte.
Kann die moderne Naturwissenschaft das Gottesbild der Theologie, das heißt das Gottesbild aus den geoffenbarten Wahrheiten ergänzen, wie weit? Ich erinnere hier an sehr gläubige Naturwissenschaftler Werner von Braun, von Weizsäcker und so weiter.
Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Ich vermute, dass der Anrufer meint, dass er mich fragen will. Er hat es ja gar nicht in Frageform formuliert. Das, was ich verstanden habe, dass er fragt, ob naturwissenschaftliche Beschäftigung sich mit dem Glauben an einen Gott verträgt oder nicht. Ist das richtig?
Ja, ich habe es doch als Frage verstanden, ob nämlich die moderne Kenntnisse der modernen Naturwissenschaft das, was die Theologie lehrt, nicht immer widerlegen, davon war keine Rede, sondern ergänzen können. Etwa im Sinne der Frage, die Sie auch aufwerfen, es taucht die Frage auf, wer programmiert eigentlich das Ganze? Oder gibt es Indizien dafür, dass gar kein Programmierer gebraucht und verlangt wird?
Ja, das haben Sie sehr gut formuliert. Denn das ist wieder auch so ein, ich möchte sagen, dialektisches Missverständnis. Dialektisch jetzt nicht im Sinne einer Ideologie, sondern nur als philosophische Methode, ein Problem anzugehen. Ich meine, wenn man feststellt, dass die Natur so geordnet abläuft, der Ausdruck Kosmos heißt ja Ordnung, so haben die alten Griechen das schon genannt, die in mancher Hinsicht eben fantastisch modern gedacht haben, naturwissenschaftlich, viel moderner als das Wissenschaftler, als das Mittelalter jedenfalls. Wenn diese Natur also so geordnet ist, dass man sie sogar mathematisch fassen kann, da hat es eben lange Zeit geheißen, nun, wenn das so mathematisch geht und sich eins aus dem anderen entwickelt, dann ist das Ganze also ein Automat, der zufällig existiert und abläuft wie ein Uhrwerk und wir brauchen also keine jenseitige Instanz, die damit irgendwas zu tun hat. Ich glaube, die dialektisch entgegengesetzte Position und die einzig richtige, das andere ist ein seltsames, kurzsichtiges Missverständnis, muss doch von folgender Überlegung ausgehen. Erstmal ist es schon mal erstaunlich, dass es nicht nichts gibt, dass es überhaupt etwas gibt. Dann ist es des Weiteren buchstäblich unerklärlich, dass da vor 13 Milliarden Jahren mit dem Urknall wahrscheinlich plötzlich Materie erschien, Raum, Zeit, Naturgesetze, Und dass aus diesem sehr bescheidenen Satz von Bedingungen sich dann im Verlaufe der folgenden 13 Milliarden Jahre alles das, neben dem Wasserstoff viele andere Elemente und deren Weiterentwicklung, alles das entwickelt hat, was uns heute umgibt. Bis zu unserem eigenen Bewusstsein und unserer Fähigkeit, jetzt uns über diese Dinge Gedanken machen zu können. So kann man diesen mathematisierbaren Ablauf ja auch beschreiben. Und dann erhebt sich natürlich die Frage, wo kommt diese Ordnung eigentlich her?
Ja.
Wo stammen Raum, Zeit, Materie, Naturgesetze her? Und wie kommt es, dass sie in einer so unglaublichen Weise aufeinander abgestimmt sind, dass sich diese geradezu unerschöpfliche Entwicklung daraus ergeben hat, die offenbar ja grenzenlos weiterläuft?
Nun muss man, glaube ich, ergänzend noch sagen, auch im Versuch der Beantwortung der eben gehörten Frage, das alte theologische Bild muss korrigiert werden, als liefe das Ganze, wir haben es schon erörtert, auf die Schöpfung des Menschen hinaus und als sei der Mensch nun wirklich das Endprodukt, das Endstadium, über das hinaus es eigentlich nicht mehr geht. Das ist allerdings widerlegt, ohne dass damit irgendetwas über die großen theologischen Wahrheiten oder jedenfalls die Offenbarung gesagt würde.
Ja, wissen Sie, da kann man natürlich nur persönliche Bekenntnisse abliefern. Und da würde ich sagen, dass es eben doch so ist, dass alles, was der Mensch in die Hand nimmt und worüber er nachdenkt und womit er umgeht, dass das vermenschlicht wird. Mhm. Auch im negativen Sinn. Das gilt für die Wissenschaft, das gilt natürlich auch für religiöse Dinge. Die großen religiösen Aussagen, glaube ich, wenn man die also dieses Beiwerks entkleidet, dieses historischen Beiwerks und der zeitgenössischen Zufälligkeit der Sprache aus der Epoche, in der sie entstanden sind, wenn man zum Beispiel eben daran zurückdenkt, dass es ganz am Anfang heißt, du sollst ja kein Bildnis oder Gleichnis machen. Das haben wir alle längst gemacht. Ich meine, wir alle haben jedenfalls als Kinder uns den lieben Gott in menschlicher Gestalt mit Armen und Beinen mit einem weißen Bart vorgestellt.
Als unsere Anschauung fast so zu fordern scheint.
Ja, und da fängt das Missverständnis schon an, nicht? Und das Zweite ist eben, und da finde ich, kann die Naturwissenschaft auch korrigierend eingreifen, eine Selbstverständlichkeit, die seltsamerweise sogar manchen kultivierten Geistlichen heute noch Schwierigkeiten macht, aber es ist doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass in diesem riesigen Kosmos die Allmacht, die von der Kirche immer wieder beschworene Allmacht des Schöpfers, seinen Herrschaftsbereich nicht auf unseren Planeten einschränken kann. Da kommen natürlich dann das Problem des Einplanetengottes, das Problem der christlichen Offenbarung speziell, der hier in menschlicher Form aufgetreten ist. Vielleicht muss man sich grundsätzlich zumindest für die Möglichkeit offenhalten, dass dann, wenn man daran glaubt, ich will das nur mal als Möglichkeit in den Raum stellen, dass dann diese Offenbarung in entsprechend anderer Gestalt woanders eigentlich ja auch erfolgt sein müsste. Das sind also Fragen, die, finde ich, von der Theologie bei dem heutigen Stand der Naturwissenschaften beantwortet werden müssen.
Solche Gedanken, meine Damen und Herren, finden Sie unter anderem auch in dem Buch Zusammenhänge, über das heute Morgen gesprochen wird. Es erschien übrigens bei Hoffmann und Campe. Und nun, Herr von Dittfurt, es sind sehr viele Anrufe da. Ich schlage vor, wir hören die beiden nächsten in der Hoffnung, dass die Fragen irgendwie zusammenhängen. Bitte.
Man weiß ja nun heute, dass alle Materie und alles Leben auf der Erde, überhaupt im Universum, aus Atomen aufgebaut und entstanden ist. Man kennt auch das Atom, wie das Atom an sich zusammengesetzt ist und wie es die kleinsten Teilchen sich gebildet hat. Nun, wie erklärt man sich, wie das Atom überhaupt entstanden ist?
Herr Professor, Sie spannten eben den Bogen des Geistigen bis zur Materie. Wie weit wird die sogenannte Zellintelligenz heute überhaupt anerkannt? Sie zeigten doch in Ihrer letzten Sendung die fantastische Fähigkeit der Bakterien, Information in Form einer ringförmigen DNS durch einen Eiweißschlauch in einen Plinus auszutauschen.
Ja.
Vielleicht mit der ersten Frage doch beginnend.
Ja, die erste Frage kann ich sehr rasch beantworten, weil wir darüber schon gesprochen haben. Ich habe eben gesagt, das glaube ich, ich will es jetzt neu formulieren nur, dass die moderne Naturwissenschaft einem weit verbreiteten Vorurteil zum Trotz nicht nur die Fortsetzung der Philosophie mit anderen Mitteln ist, sondern auch auf die Einsicht einer transzendenten Realität, auf die Einsicht, dass diese konkrete dreidimensionale Welt nicht alles ist, was es gibt, dass es jenseits unserer sinnlichen Wahrnehmung etwas Transzendentes geben muss, dass die moderne Naturwissenschaft zu dieser Einsicht in viel unausweichlicherer Weise zwingt als alle bisherige Philosophie. der Geschichte. Und dazu gehört auch die Frage, woher stammt das Atom? Das ist eine unbeantwortbare Frage, aber das Atom ist da und dahinter verbirgt sich eben dieses Geheimnis des Anfangs. Zur Frage der Zellintelligenz finde ich eine sehr schöne Frage. Vollkommen und vollkommen richtig. Ich arbeite gerade daran. Das ist noch nicht fertig, das wird noch lange dauern. Aber ich bin eben der Meinung, es klingt in meinem letzten Buch an und da habe ich es versucht zu begründen, es von einem Kritiker, übrigens auch wieder aus Stuttgart, in grotesker Weise missverstanden worden. Ich glaube eben, dass es nicht richtig ist, dass der Geist in der Welt erst mit unserem Gehirn entstanden ist.
Es gibt doch einen Verstand ohne Gehirn, schreiben Sie. Überschreiben Sie auch ein Kapitel
Ihres Neuen. Ja, ganz richtig. Wenn man sich anguckt, zum Beispiel, ich habe das an einem, man kann es an vielen Beispielen, man kann es an der Zellintelligenz natürlich auch, aber am einleuchtendsten ist, finde ich, immer ein Beispiel der Mimikrie. Wenn man sich überlegt, dass es zum Beispiel Schmetterlinge gibt,
die
auf ihren Flügeln Augen haben, sogar mit diesen Lichtreflexen mit drauf. Es gilt nicht für alle Schmetterlingsaugen, aber es gibt da berühmte Beispiele, die so sind, dass Vögel sich davor erschrecken. Und wenn man sich gleichzeitig sagt, dass dieser Schmetterling ganz sicher nicht über ein Gehirn verfügt, das groß genug ist, um ihn selbst auf diesen Trick verfallen zu lassen, wobei ihm das auch gar nicht nützen würde, denn er kann seine Flügel ja nicht anmalen, sondern sie wachsen ihm ja. Sich das klar macht, dann stellt man eben fest, dass das Intelligente, dass die einzelnen Phänomene der Natur, so will ich sagen, untereinander in einer Beziehung stehen, die nicht anders als mit Begriffen aus der Psychologie und mit Bezeichnungen, die wir sonst für intelligentes Verhalten anwenden, beschrieben werden kann. Und das, ich kann darauf hier nicht weiter eingehen, das wird kompliziert. Das ist in der Sache gar nicht kompliziert, das wird kompliziert, weil man so furchtbar viele Vorurteile abbauen muss.
Ja.
Ich sage eben in der Kurzformulierung, dass ich zu der Meinung gekommen bin, dass das menschliche Gehirn nicht die Funktion hat, Intelligenz erstmals hier auf der Erde auftauchen zu lassen, sondern dass das menschliche Gehirn ein Organ mit ganz anderer Funktion ist, dass es sehr, sehr viele intellektuelle Einzelleistungen in der Natur verschreut, ohne Bewusstsein gibt und dass das Gehirn eine Entwicklungsstufe, das Großhirn, eine Entwicklungsstufe darstellt, in der es der Natur gelungen ist, alle diese Einzelfunktionen einem Individuum bewusst zur Verfügung zu stellen. Das ist eine völlig andere Perspektive.
Da fällt mir nun also als Journalist so eine ganz merkwürdige Parallele noch ein, die wir vorher nochmal angedeutet haben, Naturwissenschaft und unser aktuelles, auch politisches Geschehen. Nämlich, wenn man hinschaut, welche Prinzipien eigentlich zur Entfaltung von Leben überhaupt gehören. Das ist auf der einen Seite, Sie beschreiben das in einem Kapitel Ihres neuesten Buches Zusammenhänge, das konservative Prinzip, kann man umschreiben, mit Vererbung. Da werden also gewisse Anlagen, gewisse Eigenschaften, gewisse Verhaltensweisen einfach weitergegeben durch Vererbung. Und das Zweite, ohne dass Entfaltung und auch Weiterentwicklung nicht denkbar wäre, ist die Fähigkeit zum Wandel, die Mutation.
Ja. Ich darf es nochmal, weil Sie haben einen Punkt da tatsächlich berührt, der mir außerordentlich wichtig ist. Ich glaube, dass Naturwissenschaft und Beschäftigung mit Naturwissenschaft über das bloße Wissen von Fakten hinaus, was gar nicht so wichtig ist, die kann man in Büchern nachlesen, ein Verständnis dafür, was Naturwissenschaft bedeutet, auch deshalb so wichtig ist, weil wir daraus sehr viel lernen können, ganz allgemeines. Und ich darf das, was Sie eben sagten, nochmal wieder formulieren. Die belebte Natur, das Reich des Lebens auf der Erde, wäre seit Jahrmilliarden in einer Sackgasse zugrunde gegangen, wenn es der Natur nicht gelungen wäre, eine Technik zu finden, Zellteilung, Kernteilung, Chromosomenteilung und so weiter, die es ihr ermöglicht, das einmal Erfundene konservativ zu bewahren. Also den Bauplan eines Lebewesens in all seiner Kompliziertheit, für dessen Erfindung sie in Schritten, Jahrmilliarden gebraucht hat, exakt an Nachkommen weiterzugeben. Aber dieser scheinbar absoluten Forderung steht eine genau entgegengesetzte gegenüber. Wenn sie das von Anfang an perfekt getan hätte, die Natur, dann wären wir heute noch bei den ersten Lebewesen, die die Erfindung gemacht hätten. Dann gäbe es keinen Fortschritt. Mit anderen Worten, was sich in der Logik, in unserer menschlichen Logik ausschließt, Forderung nach absoluter Beharrung und auf der anderen Seite die Forderung nach Veränderung, das muss in der Realität vereint sein, nur dann geht es weiter. Und ich glaube, das ist ein sehr lehrreiches Beispiel. Ich glaube, um das ganz kurz zu machen, ich will mich da nicht zu sehr verbreiten, weil meine politischen Ansichten ja kein generelles Interesse in Anspruch nehmen können, aber ich will nur so viel sagen. Ich glaube, dass eins der Übel, an der wir heute kranken, darin besteht, dass jede der Parteien, die es gibt, nehmen wir einfach mal die Klischees Ost und West, A, überzeugt ist, dass sie allein im totalen Besitz der Wahrheit sind und des Gültigen und dass deshalb das, was der andere macht, grundsätzlich absolut falsch sein muss. Während alles, was man in der Natur als Wissenschaftler entdeckt, für die Wahrscheinlichkeit spricht, dass sowohl die einen als auch die anderen teilweise Recht haben und dass die Lösung unserer Sorgen und Probleme und Ängste und Nöte nur darin bestehen kann. Nicht, dass die eine über die andere Seite total siegt und dann bricht das Paradies aus. Mhm. Den Fehler machen beide. Sondern, dass man aus beiden Seiten, dass man die Souveränität haben muss, sich aus beiden Seiten das die Menschen gemäß herauszusuchen.
Und ich glaube, das ist eine sehr zum Nachdenken anregende Überlegung, wie überhaupt dieses neue Büchlein, es ist kein dickes Buch, von Heimer von Ditfurth eigentlich anregend vollsteckt von solchen Anstößen, um selbst eigene Überlegungen anzustellen, sich mit Naturwissenschaft und dem vitalen Bezug der Naturwissenschaft zu unserer eigenen menschlichen Existenz, auch zu politischem Geschehen, hier wurde es gerade deutlich im letzten Beispiel, zu beschäftigen. Jetzt die beiden nächsten Fragen, bitte.
Sie machten eingangs die Bemerkung, dass bei uns der Begriff Bildung wohl die Erkenntnisse eines Kant, Schopenhauer etc. einschließt, nicht aber die Kenntnisse über die Naturwissenschaften. Ich glaube, Sie haben hier unbedingt recht und ich stimme Ihnen hier voll zu. Doch die Frage bleibt, woran liegt dies eigentlich? Und einer der Gründe ist doch sicherlich die Schule, die Bildung, die ich von der Schule mitbekomme. Wenn ich zum Beispiel bei meinem Sohn den Unterricht betrachte, dann hat er in den naturwissenschaftlichen Fächern Lehrer, deren Niveau einfach erschreckend ist. Sie verstehen überhaupt nicht, von was sie sprechen und was sie den Kindern beibringen. Und man nahm mir persönlich einmal sehr übel, als ich dies vor dem Lehrerkollegium und dem Elternbeirat anprangerte. Müsste nicht also eine Bewusstseinsbildung eintreten, dass diese Fächer genauso wichtig sind als Philosophie, als die Lehre eines Kant und etc.? Und glauben Sie, dass dies eines Tages gerade bei uns in Deutschland der Fall sein wird?
Zu Beginn des Gespräches zwischen Herrn Professor von Ditfurth und Herrn Kalbfuß fiel das Wort Welträtsel. In meiner Jugend schwärmte man für Ernst Haeckel. Ich glaube, er ist 1919 gestorben. Und man schwärmte auch für den von ihm gegründeten Monismus. Was hält Herr Professor von Ditfurth vom Monismus? Ist er heutzutage völlig ad acta gelegt? Und was ist eigentlich aus Haeckels Monistenbund geworden? Gibt es den noch?
Können wir mit der zweiten Frage vielleicht beginnen?
Fangen wir mit der zweiten Frage an, mit Ernst Haeckel. Ich habe, weil mich natürlich auch die Wissenschaftsgeschichte interessiert, ich habe die Welträtsel mit TH geschrieben, noch von Ernst Haeckel, erschienen kurz vor der Jahrhundertwende, wenn ich nicht irre, vor ein paar Jahren gelesen. Und ich war betroffen, muss ich doch sagen, von der, ich kann mir jetzt ein hartes Wort nicht versagen, von der niveaulosen Polemik, in der dieses Buch geschrieben ist. Haeckel hätte sich damit heute in der wissenschaftlichen Welt ganz sicher disqualifiziert. Nun muss man dazu Folgendes sagen, es war die Zeit des Kulturkampfes, es war die Zeit einer erheblichen ideologischen Auseinandersetzung zwischen kirchlichen und geisteswissenschaftlich gebildeten Kreisen und der aufkommenden Naturwissenschaft. Und damals hat die Naturwissenschaft sicher, und daran kranken wir damit, komme ich gleich auf die erste Frage sogar. Daran kranken wir heute noch. Die Naturwissenschaft hat es sich selber sehr schwer gemacht durch diesen Totalitätsanspruch, nicht wahr? Mhm. Damit sind wir wieder bei Dubois-Raymond. Die Leute sind eben gekommen und haben gesagt, was die Philosophen in den letzten Jahrhunderten, ich vereinfache jetzt auch wieder, es hat nicht alle, aber viele Naturwissenschaftler gegeben, die gesagt haben, was die Philosophen bisher gemacht haben, was die Pfarrer und die Popen hieß dann gleich und die bisher, also alles, das ist alles Unfug, jetzt geht's überhaupt erst richtig los, nicht? So typisch für den Neubeginn einer bestimmten Disziplin oder einer bestimmten Position, eine maßlose Selbstüberschätzung, die zum Teil eben unerfreuliche und polemische und ganz extreme Formen angenommen hat, und das gilt sicher auch für Haeckel, wobei vieles, was Haeckel gesagt hat, richtig war, aber in der Totalität, in der das in Anspruch genommen hat, ist auch sachlich diese monistische Auffassung längst obsolet und überholt.
Was ist nun eigentlich Monismus?
Ja.
Was ist das eigentlich?
Monismus ist vereinfacht gesagt der Versuch, die gesamte Welt aus einer einzigen Ursache verständlich erklären zu können.
Mhm. Gut, nun zur ersten Frage. Scheint mir also wirklich ganz wichtig zu sein, denn es zielt ja tatsächlich auf einen oft beklagten und selten nur veränderten Missstand.
Ja, und ich meine, da kann ich sogar noch das ist ein Einzelsymptom, was der Anrufer da beschreibt, dem ich in jeder Hinsicht vollkommen recht geben möchte. Ich fürchte nur, dass das sehr langsam nur gehen wird, denn Sie müssen sich klar machen, ich weiß jetzt nicht genau, wann das war, irgendwann, glaube ich, Ende der 50er oder Anfang der 60er Jahre, da gab es ja, war das nicht in Saarbrücken sogar? Da gab es doch eine Kultusministerkonferenz. Jawohl, die eine Schulreform, ich habe das nur noch ungefähr in Erinnerung, erlassen hat. Und da wurde also die Rangordnung unter anderem auch, wenn auch nur indirekt, zwischen den Geisteswissenschaften und naturwissenschaftlichen Fächern hergestellt. Und dazu ist jetzt Folgendes, ich müsste mich sehr irren, wenn von den ganzen Landeskultusministern, die da waren, wenn da auch nur ein einziger Naturwissenschaftler dabei gewesen wäre. Ich unterstelle diesen Herren gar keine böse Absicht. Nur, ich meine, wenn es eben damit anfängt, dass man Kultusminister nur werden kann, wenn man Altphilologe ist oder Historiker. Ich sage ja nichts gegen diese Fächer. Ich finde sie faszinierend, finde sie wichtig. Ich sage nur etwas gegen diese Einseitigkeit. Ich sage nur etwas dagegen, dass wir uns in welcher Form auch immer verpflichtet fühlen oder unsere Kinder darauf dressieren, in einer Wirklichkeit, die eben unendlich vielseitig ist, ein Auge, nämlich das Naturwissenschaftliche, krampfhaft zuzukneifen.
Ich finde solche Überlegungen auch nur aus einem ganz anderen Aspekt wichtig, aus dem Aspekt, den Sie am Ende Ihres Büchleins Zusammenhänge schildern. Nämlich, es scheint mir, dass viel von dem Entwicklungspessimismus, der immer wieder virulent wird, da und dort auftaucht, dass er daher rührt, dass eigentlich die Zukunft so bedrohlich und undurchschaubar scheint. Wahrscheinlich auch aus dem Grund, dass man naturwissenschaftlich so wenig versteht. Sie knüpfen diese Überlegungen am Schluss an die Überschrift Angst vor Utopia. Utopia war ja früher mal so der Inbegriff, das verheißungsvolle Land, der Inbegriff von Glück, von Zufriedenheit, von humanem Miteinander. Und es ist doch auffällig, dass die...
Wobei man, darf ich das einflechten, wobei man sagen muss, dass Utopia eine griechische Übersetzung ist, heißt eigentlich ein Ort, dass der Ort nirgendwo ist. Also wie das St. Nimmerleinstag. Auf der einen Seite eben die utopische Verheißung, auf der anderen Seite in dem Begriff schon die Gewissheit, dass es das nirgends gibt.
Nur aber fällt trotzdem auf, und Sie erwähnen es ja dann ausdrücklich und führen es aus, am Ende, dass die moderneren Utopien eigentlich in höchstem Maße melancholisch, pessimistisch, grotesk, ja sogar entsetzlich sind, wenn man nur an George Orwell denkt, 1984, Aldous Huxleys wunderbare neue Welt und Wells und viele andere mehr. Mhm. Dass Utopia also zum Albtraum geworden ist, das finde ich, steht nicht ohne Zusammenhang mit dem bescheidenen, unzureichenden naturwissenschaftlichen Verständnis vieler unserer Zeitgenossen, mich inbegriffen.
Vielleicht. Ich glaube auch, dass man da, dass man den Zusammenhang denken muss. Andererseits meine ich doch, dass sich durch das bloße Wissen diese Angst nicht wirklich ausräumen lassen würde. Denn ich glaube, dass diese Angst einmal durch die zunehmende Kompliziertheit des Aspektes kommt, der durch wissenschaftliche Arbeit überhaupt erst sichtbar wird, und Unübersichtlichkeit macht unsicher und damit ängstlich. Und dann dadurch, dass die Entwicklung immer schneller verläuft. Und es gibt kaum etwas, was den Menschen unsicherer machen kann als die Gewissheit permanenter Veränderung. Der Zwang, Gewohntes fortwährend aufgeben zu müssen.
Und es ist eigentlich gar nicht so sehr die Angst vor konkreten Entwicklungen der Zukunft, sondern eigentlich die Angst vor der
Veränderung als solcher.
Vor dem Unbekannten.
Ja, ganz sicher. Wir müssen uns nur daran erinnern, und da zitiere ich mich jetzt selber, ich glaube, es steht wörtlich in dem Buch drin, ich glaube, das ist gerade heute wichtig klarzumachen. Die Lebensumstände heute, die uns aufzugeben Angst macht, das sind die gleichen Lebensumstände, vor deren Heraufziehen sich unsere Großväter damals fürchterlich geängstigt haben. Ja.
Ich finde, meine Damen und Herren, am Ende unseres Gesprächs, es ist unerhört wichtig, dass es solche Umsetzer von wissenschaftlichen Erkenntnissen für ein größeres Publikum gibt, wie eben Professor Holmer von Ditfurth. Oder unter diesem Aspekt ist sein neues Buch Zusammenhänge ganz besonders lesenswert. Nur noch der kurze Hinweis, am nächsten Sonntag aus aktuellem Anlass, es ist der 7. Juli, ein Buch von Gerd Hochtleder, die Faszination des Fußballspiels, und auch die Nicht-Sportbegeisterten werden wahrscheinlich mit Interesse unserer Sendung zuhören können. Auf Wiederhören am nächsten Sonntag.